Ein ganz wichtiger Faktor in der dritten Liga ist diese mannschaftliche Geschlossenheit. Und wenn da einer quer treibt, wenn da einer nicht in die gleiche Richtung schwimmen möchte, nicht in dem Tempo, dann wird das nicht gehen.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster, die Folge vor dem Saisonstart des VfL Osnabrück in die dritte Fußballliga der Saison 2024-25. Und viele haben sich gefragt, warum sind wir denn so spät dran? Ich begrüße hier im Studio erstmal die Gäste, die wir haben. Meine Kollegin Susanne Vetter ist da. Hallo.
Hallo.
Wir haben eingeladen als Gast Daniel Flottmann, den Experten von Magenta TV für die dritte Liga. Insofern für die Folge vor dem Anstoß des ersten Spiels der perfekte Gast. Hallo, moin.
Hi.
Und wir haben später noch im Programm Thomas Kessen aus der Fanabteilung des VfL Osnabrück, der uns ein bisschen was erzählen wird zu sehr interessanten Ereignissen im Laufe dieser Woche in Bezug auf die Innenministerin, die spannende Ideen hatte bezüglich der Gästefans, die diese Tage durch die Schlagzeilen gegangen sind. Auch das kann ich schon mal empfehlen, aber jetzt reden wir erstmal über Fußball und sprechen vor allem darüber, warum es so lange gedauert hat, bis die Folge hier aufgeschlagen hat. Und zwar haben wir eigentlich versucht, vom VfL Osnabrück Gesprächspartner bekommen. Uns ist auch der Kapitän Timo Beermann zusammen mit seinem Stellvertreter Dave Gnase mehrmals versprochen worden. Allerdings hat das dann leider doch nicht geklappt, weil im Trainingslager zuerst es hieß, dass das Programm zu straff ist. Und dann war offenbar das Ergebnis von der Generalprobe gegen Eintracht Braunschweig mit 1:5 so krass. Man spürt also offensichtlich, denen geht ein bisschen die Düse. Und deswegen gleich die Frage an unseren Experten Daniel. Ist das denn zu Recht? Was macht denn so ein 1:5 in so einer Generalprobe und wie fandest du es?
Ja, danke erstmal für den Ball, den du mir rüber spielst. Nee, also erstmal bin ich froh, dass du noch hier bist, weil ich das Interview mit Uwe Koschinat gesehen habe und also mindestens einer von euch beiden war sehr geladen. Ich kenne ihn ja auch sehr gut, habe ja 5 Jahre mit ihm zusammengearbeitet und weiß dann auch, was in ihm vorgeht. Grundsätzlich, also wenn es einen geeigneten Zeitpunkt für so eine Niederlage gibt, dann sicherlich in der Generalprobe. Ich möchte das so gar nicht runterspielen. Ich habe die Schwächen gesehen, aber damit stehe ich nicht alleine und das Trainerteam, die Mannschaft auch und die sind jetzt gewarnt und ich glaube, das ist einfach nur genau in eine Richtung ein schlechtes Signal, nämlich nach Sandhausen.
Daniel, wenn du sagst, du hast es angeguckt und hast die Schwächen gesehen, aber vielleicht auch was man machen kann, kannst du das kurz zusammenfassen, was aus deiner Sicht da das Entscheidende im Moment ist?
Ja, ich glaube, das, was es, Uwe Koschinat am meisten nervt, also ich würde auch wirklich den Begriff Nerven nehmen, ist diese Körperlosigkeit. Gerade wie die Tore gefallen sind, dann durchs Zentrum in Umschaltsituationen, das wirkt dann alles ein bisschen naiv. Und das sind wirklich zwei Sachen, die, gerade wenn ich an Koschinat Fußball denke, das ist eine größere Körperlichkeit, dann ist Dominanz, dann ist auch, wir sagen, wo es lang geht, wo der Gegner den Ball hat. Und das war in Braunschweig nicht alles schlecht, aber in den entscheidenden Situationen. Und deswegen war das Ergebnis dann leider folgerichtig. Nichtsdestotrotz bin ich mir ganz sicher, dass in dieser Woche die Stellschrauben angegangen werden und angedreht auch werden. Und deswegen bin ich eher optimistisch, was den Auftakt angeht.
Du hast schon gesagt, schlechtes Zeichen für Sandhausen. Also Stichwort nur so ein bisschen Trotzreaktion oder Sinne geschärft, sagt man ja dann immer auch ganz gerne. Gucken wir uns an am Samstag, wird spannend. Frage trotzdem, Koschinat-Fußball ist das Stichwort. Du hast ihn gespielt, 5 Jahre mit ihm bei Fortuna Köln. Wenn der VfL da war, kann ich mich an Spiele erinnern gegen eine Mannschaft, die körperlich wirklich immer richtig dazwischen gehauen hat. Also das war völlig klar, da wird das Spiel gelenkt, da wird H2-Kampf geführt. Frage, kann der VfL Osnabrück des Jahrgangs 2024-25 das mit diesem Kader? Denn im letzten Jahr war das ja in der zweiten Liga auch schon ein Problem, dass diese Körperlichkeit, die du angesprochen hast, stellenweise dann der Mannschaft doch abgegangen ist.
Ja, ich würde sagen, ich würde die Saison da ein bisschen unterteilen wollen, weil unter Koschinat dann schon die Körperlichkeit ja deutlich besser war. Kein Vorwurf an den Vorgänger, aber trotzdem wurde das ja immer wieder betont. Und wenn ich auch an Bremer Brückenfußball denke, ist das körperbetont, um auch das ganze Stadion mitzunehmen, die Fans mitzunehmen. Ich bin ja selber Osnabrücker, ich möchte das sehen, ich möchte Leidenschaft sehen. Dann verzeihe ich auch ein Ergebnis, das nicht in unsere Richtung geht. Wenn ich jetzt an unsere Zeit bei Fortuna denke, es ist auch sehr zielstrebig, geradlinig. Da fällt mir jetzt Joel Schwarz ein. Das ist ein Stürmer, das ist ein Spieler, wie Uwe Koschnert sich den wünscht. Über 1,90, ja, sieht aus, also wie ein richtiger Athlet.
Das ist sehr breit, auch ist mir aufgefallen, ja, im persönlichen Gespräch.
Ja, genau. Also als Gegenspieler unangenehm, aber als Mitspieler ja perfekt, den in Szene zu setzen. Auch das hat in Braunschweig nicht so richtig geklappt, was umschrieben wurde mit, er hängt in der Luft, die Verbindung hat da nicht gepasst. Aber wenn ich dann weiter an Körperlichkeit denke und an Beermann, auch an Wiemann, wenn ich da die Zweifel sehe, ob das seine richtige Position ist, keine Frage, da kann man drüber streiten. Der interpretiert sie anders als Florian Kleinhansel zum Beispiel. Aber da ist wieder diese Körperlichkeit. Und dann ist es so, dass in der dritten Liga Fußballspiele entschieden werden, in den 16ern, in beiden 16ern, in den entscheidenden Momenten. Und da muss man dann voll da sein. Und das war dann, also die Gegentore, natürlich aus eigenem Ballverlusten. Dann Umschaltsituation, dann der Speed von Braunschweig. Das sind Situationen, die werden noch tausendmal kommen, aber wie man sich dann in den Zweikämpfen Schulter an Schulter behauptet, das ist das, was diese Woche hundertprozentig auf dem Stundenplan stand.
Wird denn auch der Speed, den Braunschweig aufs Feld gebracht hat, tatsächlich kommen? Jetzt zum Beispiel am Wochenende, weil wenn das passiert, da habe ich mir noch so gedacht, als ich das Spiel geguckt habe am Samstag, dann wird es mit dem aktuellen Kader eng, oder?
Ja, das kann man so sehen. Also Niklas Wiemann, mit dem habe ich ja selber auch zusammengespielt, der bringt die PS auf die Straße, keine Frage. Natürlich sieht das bei größeren Spielern immer ein bisschen sieht nicht ganz so grazil aus. kann ich einfach nur bestätigen. Das ist so, das keine Frage. Aber, und da möchte ich ein bisschen hinleiten, diese naiven Ballverluste, wenn man die abstellt bzw. minimiert, dann läuft das ganze Spiel auch in eine andere Richtung. Da kriegt man ein besseres Gefühl. So war es einfach, dass das Zentrum preisgegeben wurde. Und da hat Uwe Koschin hat ja auch schon darauf hingewiesen, am Wochenende wird das Spiel im Mittelfeld entschieden. Da ist dann Schikora Mühling mit ganz, ganz viel Erfahrung. Die wissen, wie man so ein Spiel dann lenkt. Gegen Dreier Mittelfeld von Osnabrück. Und dann möchte ich sehen, wer sich da behauptet. Weil dann wird es ein gutes Gefühl in die eine Richtung oder in die andere Richtung geben. Aber da wird es entschieden.
Du verfolgst die dritte Liga als Experte von Magenta jetzt schon länger. Wie sieht es denn aus? Was spielt Sandhausen da für einen Fußball und was muss der VfL da, oder was erwarten wir? Was müssen wir da erwarten?
Also ich glaube schon, dass Sandhausen in der letzten Saison selber von sich selbst, also enttäuscht war. Die Erwartungen, das weiß Uwe Koschnert ja selber auch, der lange Trainer war, sind deutlich größer als die dritte Liga ist. Deswegen, aber die Einzelkönner haben einfach eine große Klasse. Ich glaube, sie haben sich als Team gemacht. Trotzdem muss man denen zugestehen, dass sie auch nach dem Abstieg erstmal eine Saison ankommen mussten, ihre Lehren gezogen haben und jetzt zu den Top-Teams, zu den Geheimfavoriten oder Favoriten nominell auf dem Blatt auf jeden Fall dazugehören. Ich gehe davon aus, dass sie sehr erwachsen spielen werden, sehr klar. Und das wird die Aufgabe dann auch sein, für den VfL dagegen zu halten.
Haben, soweit ich weiß, ja auch in der Schlussphase der vergangenen Saison durchaus noch ganz gut gepunktet. Ne? Die standen immer so im Mittelfeld und dann sind sie, glaube ich, auf 5 oder 6 eingelaufen am Ende. Also heißt ja schon, dass sie hinten raus dann sich besser gefunden hatten als am Anfang auf jeden Fall. Eine Mannschaft, die also vielleicht dann eher im Wachsen ist. Wie siehst du das beim VfL bezüglich der Kaderzusammenstellung? Weil es ist ja schon spannend. Ne? Es ist ein Kern geblieben aus der Abstiegsmannschaft. Klar hatte man 20 Abgänge, aber 12, 13 Jungs sind geblieben, wo du, wenn du von der Papierform raus, was erstmal sagen kannst, okay, die kann man alle behalten irgendwie, Beermann, Niemann, Wiemann, ein paar sind jetzt auch schon angesprochen worden, Tesche, dritte Liga geht schon nochmal, so jetzt mal ganz flapsig gesagt so. Dann gab es Neuzugänge, spannenderweise aber bisher kaum in der Startformation und viele Jugendspieler. Wie siehst du das so als Kaderkomposition? Reicht das denn? Gerade durch so eine Mammutsaison in der dritten Liga, 38 Spiele, Landespokal noch mit dazu, DFB-Pokal. Wie sind da der VfL aufgestellt?
Ja, dann noch die körperliche Spielweise, die zumindest angestrebt wird. Besonders auffällig ist ja, dass sehr jung, die Neuzugänge sehr jung sind, hundertprozentig talentiert. Adai Ercan durfte ich auch mit zusammenspielen, hat dann ja auch bei den ersten Leistungstests überzeugt, gerade durch seine Ausdauer, wiederholte Sprintfähigkeit, und fußballerisch keine Frage, hat dann natürlich auch große Konkurrenz im Mittelfeld. Muss ich vielleicht dann auch erst noch umstellen, auch wenn der Sprung aus der Regionalliga, aus Wuppertal, dann vielleicht doch gar nicht mehr so groß ist in die dritte Liga, ist es Umstellung. Trotzdem fällt mir natürlich auf, dass, und das war ja auch wieder, was ich gerade meinte mit diesen naiven Ballverlusten, diese Reife, die sonst diese dritte Liga ausmacht, dass auch Fehler sofort bestraft werden, das ist ein Reifeprozess, der muss sehr schnell adaptiert werden. Aber nur um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, dass gerade in der Breite noch was gesucht wird und auch nötig ist.
Mhm. Wo am ehesten? Also Verein sucht ja wohl vor allem gerade im Mittelfeld, oder du hast vorhin gesagt, im Mittelfeld wird es in Sandhausen auch entschieden. Fehlt da noch eine Stütze? Also jemand, wo man sich drauf verlassen kann, wo man sagt, okay, wenn der spielt, funktioniert es erstmal?
Ja, ich hatte eigentlich, also so wie du beschrieben hast, hätte ich Dave Gnase einfach der genannt, weil der einfach sehr viel mitbringt und auch einer der Lichtblicke in der letzten Saison gewesen ist. Jetzt auch am Wochenende mit seinem Frustfoul, dann, wo er die gelbe Karte bekommen hat, wo er auch ein bisschen hinterhergelaufen ist. Das ganze Spiel sollte sich ja eigentlich um ihn drehen, aber er ist nur selber hinterhergelaufen. Ich glaube, dass das ein wichtiger Fixpunkt ist. Ich war ja selber Innenverteidiger, gerade Innenverteidiger Sechser. Da ist so das Herz, da ist die Struktur, da ist auch, von da werden die Spiele dann aufgezogen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass da gesucht wird. Und auch im Sturm. Du hast gesagt, aus der zweiten Liga sind welche mit in die dritte Liga gegangen. Ja, aber ob sie sich dann 100% der Sache verschreiben, das steht auf einem anderen Blatt. Brauche ich ja gar keinen Namen nennen, aber gerade im Sturm ist mit Joel Schwarz da einer. Das wird über die ganze Saison nicht reichen. Da gibt es andere, die auf jeden Fall die Qualität haben, aber die müssen sich dazu 100% committen mit der Aufgabe und auch die anderen Spieler gucken sich, gucken sich ab, haben dann ihre Ausreden, Ausflüchte und so, und die darf es nicht geben. Also ein ganz wichtiger Faktor in der dritten Liga ist diese mannschaftliche Geschlossenheit. Und wenn da einer quertreibt, wenn da einer nicht in die gleiche Richtung schwimmen möchte, nicht in dem Tempo, dann wird das nicht gehen.
Du hast gesagt, die Spiele werden im 16er entschieden und die Frage ist, der Ball muss ja auch in diesen 16er kommen. Du hast auch gerade angesprochen, Niklas Wiemann auf der Außenverteidigerposition, sicherlich jemand, der defensiv sehr stark da hinten mit den Laden zumachen kann, aber jetzt nicht unbedingt derjenige ist, der offensiv die Akzente setzt. Vielleicht wächst er in diese Rolle da noch rein, oder es gibt ja auch noch andere Optionen, aber im Moment hat man manchmal das Gefühl, dass so jemand fehlt, der so diesen entscheidenden Pass auch spielen kann, diesen mal eine Flanke reinbringt. Ich erinnere mich an die Saison, als der VfL aufgestiegen ist in der dritten Liga mit Opoku, der wahnsinnig viele Vorlagen gegeben hat. Ist das nicht auch noch ein Faktor, der im Moment fehlt?
Ja, ich kann die Neuzugänge noch nicht so richtig fair beurteilen. Mhm. Also fair bedeutet dann wirklich im Wettkampf sehen und nach ihrer Eingewöhnungsphase. Deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer. Die Personalie Wiemann, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor Standardsituation. Einmal defensiv, einmal offensiv, wo er auf jeden Fall ein Faktor ist. Und noch zu diesem, Spiele werden im 16er entschieden, beziehungsweise also in beiden 16er oder im Mittelfeld. Damit man nicht mich missversteht. Im Mittelfeld kriegt das Spiel eine Richtung. Und in den beiden 16ern, da sind diese 1, 2, 3%, die ein Spiel in eine Richtung kippen lassen, die ein Ergebnis darstellen. Und deswegen ist das so wichtig, dass man da 100% bei der Sache ist. Und da fehlten aus meiner Sicht dem VfL, jetzt gerade in Braunschweig, ein paar Prozent. In Rödinghausen war auch nicht alles super, aber das ist ein ganz anderes Ergebnis. Ich bin ja froh, dass dieses 4-0 dann nicht zu großen Partys Anlass gegeben hat. Genauso wenig braucht man sich jetzt irgendwie dafür schämen, dass man verloren hat. Weil gerade gegen Eintracht Braunschweig ist mir schon klar, dass da jeder Fan ein bisschen angekratzt ist. Aber es ist definitiv so, dass gerade offensive Außen, 1-gegen-1-Situation auflösen, Joel Schwarz auch in die Position bringen, eine der Aufgaben jetzt sein wird auch noch in der Kaderplanung, keine Frage.
Muss man ja schon auch sagen, Braunschweig ist gewachsen, ne? Also mit Sven Köhler haben die auf jeden Fall einen Qualitätssprung so im eigenen Ballbesitzspiel auch, ne? Also da war letztes Jahr viel Kampf auch auf der 6 und jetzt ist da Struktur, das kann man ja wirklich sagen. Und ja, das Tempo nach vorne ist schon einmalig. Jetzt hat Max Cemfi nicht mitgespielt. Karademir wurde richtig gefordert und getestet gegen diese guten Offensivjungs aus der zweiten Liga. Wie weit siehst du ihn? Kannst du zu ihm schon was sagen?
Ja, also ich finde ihn sowieso spannend. Auch sein Weg ist ja vielleicht ein kleiner Umweg gewesen über Meppen. Aber da muss ich mal ganz deutlich werden, die meisten Nachwuchsspieler, Jugendspieler kapieren das gar nicht, wie wichtig Spielzeit ist. Dass man auch mal einen Schritt zurück machen muss und dann zwei nach vorne. Ich glaube, ihm hat das richtig gut getan, auch mal in einer anderen, also aus seiner Comfortzone raus, mal ein anderes, einen anderen Verein kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen, in der Persönlichkeit zu wachsen. Das hat ihm auf jeden Fall gut getan. Trotzdem, also bis zu so einem Jumpy ist es noch ein Sprung oder zumindest ein Schritt. Da kann er sich aber genau bei solchen Leuten auch noch was abgucken. Trotzdem glaube ich, dass er spielerisch und körperlich alles mitbringt, um in diese Fußstapfen irgendwann reintreten zu können. Ja.
Jetzt hat der Jugendtrainer gesprochen, ne?
Ja, da hat der Jugendtrainer gesprochen. Ich wollte es gerade sagen. Denn du bist bei uns ins Podcast-Studio gekommen, direkt von deinem Arbeitsplatz aus Bremen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen für diejenigen, wir haben es zwar auch schon ein paar Mal thematisiert, aber die vielleicht das noch nicht genauso verfolgt haben alles. Du bist jetzt im NLZ bei Werder, bist dort unter anderem mit Ralf Heskamp auch zusammen, also noch ein Osnabrücker, der jetzt dort tätig ist. Wie kam es dazu? Und vielleicht noch mal genau so ein bisschen noch zu erzählen, was du genau aktuell dort machst und wie wohl du dich da fühlst.
Ja, sehr wohl. Auf jeden Fall, ja, mein Sonnenbrand hat mich verraten, das stimmt. Heute waren wir zweimal auf dem Platz. Ralf Heskamp sehe ich jeden Tag, genau. Er ist in der Orga bei uns, in der sportlichen Leitung, genau. Ein weiterer Osnabrücker, Henrik Frach und Klaas Bente sind ja dann Reha-Trainer und Physio, Athletiktrainer, ich darf das nicht verwechseln, sorry, sind auch in Bremen, deswegen viele Osnabrücker finden den Weg nach Bremen und das ist unter anderem auch ein Grund, warum ich mich da so wohlfühle, genau. War jetzt erstmal ein Monat, sind ganz, ganz viele Eindrücke, die ich da sammeln durfte, die auf mich eingeprasselt sind, deswegen muss ich das noch ein bisschen verarbeiten, aber der ist wirklich, ich habe ein sehr gutes, positives Gefühl, wie ich da hingekommen bin. Ich hatte mit dem sportlichen Leiter Thomas Wolter immer wieder Berührungspunkte, als ich selber noch gespielt habe für die U23 von Werder, als ich noch unter 23 war, dann später als
schon ein paar Tage her. Ist ja noch gar nicht so lange her.
Ja,
die paar Dienstage.
Genau, ja, die paar grauen Haare. Nee, aber dann nochmal gegen Ende, als Führungsspieler bzw. älterer Spieler, der den Jungen zeigen soll, was alles dazugehört. Und ja, jetzt haben wir uns gefunden. Genau, ich bin da in der U19 Co-Trainer unter Cedric Macchiadi und genau, ich bin sehr dankbar, wie er mich da in die Hand nimmt, wie er mir da zeigt, was alles dazugehört. Aber er ist nicht der Einzige. Wir haben einen großen Staff. Wir haben Athletiktrainer, Torwarttrainer, Physio, Sportpsychologe. Habe ich noch wen vergessen? Wahrscheinlich. wir tagen jeden Morgen genau in dieser Runde und das ist neues Arbeiten für mich. Das ist anders als in Rödinghausen. Klar, da war ich noch Spieler in der Kabine, jetzt sitze ich in einer anderen Kabine, da tagen wir auch. Also von daher, das sind ganz viele neue Eindrücke, macht aber großen Spaß.
Ja, und du bist einen Schritt bewusst gegangen, um auch eben jetzt in diese Trainerkarriere zu gehen, ne? Richtig?
Ja, genau. Falls ich das nicht erwähnt habe, genau, ich wollte eigentlich Erfahrungen sammeln, gerade im Trainerbereich. Genau. Ja. Da war ich immer im Austausch, gerade als Kapitän ist man ja oft im Austausch mit dem Trainer. Meine Familie, also mein Papa ist ja Trainer, mein Bruder ist Trainer und deswegen, mir macht es auch großen Spaß und ich könnte mir vorstellen, dass ich da noch länger mich austoben darf.
Und es geht gegen den VfL, ne? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ihr seid in derselben Staffel. Weißt du, wann das Spiel ist? Hat man sowas schon mal nachgeschaut?
Also das Spiel in Osnabrück, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe viele Daten im Kopf, aber das habe ich natürlich gesehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es Anfang Dezember ist. Okay, da sind noch ein paar Tage hin. Genau, wir können uns noch ein bisschen einspielen. Ich glaube, die Jungs wissen auch, dass es ein wichtiges Spiel für mich ist. Ohne dass die aktuelle U19 meine, ich meine wirklich den VfL Osnabrück. Genau, aber jetzt am Wochenende erstmal gegen Arminia Bielefeld und meinem Papa und mehr Infos darf ich deswegen auch nicht mehr raushauen.
Vom Familientreffen, ne? Der wird auf jeden Fall zuhören. So viel ist schon klar. Grüße an dieser Stelle. Super. Dann lass das Rad wieder so ein bisschen zurückdrehen in Richtung dritte Liga. Dein zweites Expertengebiet ist für dich natürlich jetzt auch überragend, ne? Weil du einfach so viele verschiedene Einblicke in den ganzen professionellen Fußball von den ganzen vielen verschiedenen Seiten bekommst. Dritte Liga, das nutzen wir ja auch aus, Susanne, dass wir da den Experten am Tisch sitzen haben, ne? Weil vielleicht vielleicht können wir das gleich am Anfang nochmal sagen, bevor wir über die Liga insgesamt sprechen. Wir haben ja auch noch ein bisschen was vor, auch abseits dieses Podcasts hier.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kündige es mal so an, wir sehen uns oder hören uns jetzt nicht zum ersten Mal oder zum letzten Mal in dieser Woche, denn wir werden uns am Sonntag wiedersehen. Daniel, dafür schon mal dir ganz herzlichen Dank. Wir haben ein neues Videoformat und zwar vielleicht ganz kurz als Hintergrund. Wir haben ja mal nachgefragt gemacht mit dem Trainer des VfL Osnabrück seit, oh, puh, das ist fast noch mehr Dienstage her seitdem, als dass du in der U23 gespielt hast, das erste Mal. Es war ist ein sehr schönes Format gewesen. Wir haben immer mit dem Trainer des VfL nach den Spielen gesprochen, über ja, taktische Analysen, über das Spiel und was man daraus folgert. Ja, wir hätten es gerne weitergeführt, das kann man vielleicht auch so an dieser Stelle nochmal sagen.
Nicht nur wir.
Ich glaube auch der Trainer des oder die Trainer des VfL, wie immer, und auch Uwe Kuschelner hat jetzt auch gerne weitergemacht. Das schien auch so durch, doch durchaus deutlich. Der VfL möchte das nicht mehr aus verschiedensten Gründen und wir haben das zum Anlass genommen, uns ein schönes neues Format zu überlegen. Und Daniel, du spielst da eine zentrale Rolle, nämlich wir wollen mit Leuten, die den VfL gut kennen, die die dritte Liga gut kennen, die den Fußball gut kennen, mit unterschiedlichen Experten ein neues Format machen, und zwar auch ein Videoformat. Wie ich es sehe, ist der Arbeitstitel. Und das werden wir bei uns immer regelmäßig nach den Spielen dann aufzeichnen. Wir werden das Spiel des VfL analysieren, vielleicht aber auch mal speziell einen Blick drauf werfen, mit dem einen oder anderen Experten dann auf bestimmte Entwicklungen beim VfL. Und du machst den Anfang und da freuen wir uns natürlich richtig tüchtig drüber. Und dann werden wir uns am Sonntag bei uns im Studio sehen und werden ja über die Partie des VfL in Sandhausen sprechen und werden dieses Format dann über die ganze Saison, wie gesagt, mit verschiedensten Experten, kann man vielleicht ein paar vorlesen.
Genau, lest doch mal vor, ne? Die ganze Liste da, ich sehe das doch von dir.
Also, Daniel war einer der Ersten, der uns zugesagt hat, kann man vielleicht auch sagen, ja. Mit einem ganz dicken Ausrufezeichen, mache ich sehr gerne. Und es sind noch weitere gefolgt, also unter anderem natürlich haben wir die Allstars Lothar Ganz und Rolf Meier auch gefragt, mit denen wir, Rolf, werden wir mit Sicherheit mal vielleicht auch die Torhüter in den Blick nehmen. Christian Klaasen, Markus Alvarez, Tommy Reichenberger, Tim Stein und Tobias Langemeyer haben wir auch gefragt als Amateurtrainer hier aus der Region. Stefan Wetzels, Ansgar Brinkmann, Andi Schäfer und so weiter. Ich hoffe, ich habe jetzt gar niemanden vergessen, aber wir werden diese Liste immer noch mal ergänzen, mit denen die regelmäßig eben zuschauen werden, werden die Spiele des VfL im Stadion verfolgen oder eben wie jetzt am Wochenende du zu Hause ganz intensiv bei Magenta. Und dann gehen wir am nächsten Tag in die Analyse und freuen uns da sehr drauf.
Stimmt. Und wir können dann natürlich auch die Gelegenheit nutzen und Dinge, die der Trainer vielleicht ein bisschen diplomatischer ausdrücken muss, weil er jetzt seine Spieler nicht in die Pfanne hauen will, vielleicht auch ein bisschen offener ansprechen. Natürlich haben wir jetzt auch keinen Bock, irgendjemand da an die Wand zu stellen. Auch das werden wir nicht machen. Aber nichtsdestotrotz können wir ja schon ein bisschen drüber reden, was läuft gut, was läuft schlecht, wo sind die Defizite. Ein bisschen haben wir jetzt ja schon damit angefangen. Und am Wochenende kriegen wir das erste Mal so Anschauungsmaterial mit Blick auf das Sandhausen-Spiel.
Daniel, ja, und was man zum Beispiel sich auch hervorstellen kann, ist, dass man mal spezielle Spieler oder spezielle Entwicklungen in den Blick nimmt. Ne? Daniel, da würde ich nämlich deswegen bin ich ein bisschen reingegrätscht, weil da würde ich gerne anschließen an das, was wir zuvor besprochen haben. Wie siehst du denn zum Beispiel diese Entwicklung des VfL, dass er jetzt nochmal einen stärkeren Fokus auf das NLZ und die Verbindung da setzt?
Ja gut, also fragst mich jetzt als Jugendtrainer. Das ist natürlich Wahnsinn. Yeah. Nein. Finde ich ja gut. Also die Frage ist ja, also öffnet mir ja Tor und Tür. So. Yeah. Also wenn es aus der Not geboren ist, ist das natürlich dann so, dass, ja, also da ist dann ein gewisser Druck drauf. Das ist mir schon klar. Das ist bei Jugend und bei Entwicklung und beim Prozess vielleicht nicht immer förderlich, aber gehört natürlich dazu. Trotzdem ist mir eigentlich grundsätzlich egal, warum auf die Jugend gesetzt wird, weil es ja einfach nur wichtig ist, dass die Jungs, ich habe es ja gerade mit Spielzeit erwähnt, ne, ist auch nicht so, dass irgendeiner was geschenkt bekommen soll, wir haben keine anderen, deswegen bitte macht oder so. Ganz im Gegenteil, die Jungs haben richtig Potenzial, sie werden schon top gefördert, das ist ganz anders. Also zu meiner Zeit, da gab es nicht so ein Team ums Team herum, dass da wirklich also so professionell auf einen eingegangen wurde, so gefördert wurde, so viel Mühe gegeben wurde, ja, aber nicht in diesem Team, in so einem Staff und mit so vielen unterschiedlichen Experten. Deswegen, die sind top ausgebildet, die brauchen aber jetzt auch ältere Spieler, auch eine Mannschaft, die sowas begleitet, aber die brauchen auch die Chance vom Trainer. Und deswegen kann ich da, ich freue mich, dass der VfL den Weg geht. Ich sehe auch, dass da Spielzeit eingeräumt wird. Wenn es dann hart auf hart kommt, möchte ich das auch gerne sehen. Ich bin mir ganz sicher, die Jungs werden es, quittieren, hätte ich was gesagt. Nee, also sie werden es auf jeden Fall zurückzahlen.
Ist ja auch ganz spannend mit Dean Woodburn, also extra ein Mann dafür eingestellt worden beim VfL, der eben gerade diese jungen Spieler extra betreuen soll, ihnen auch immer wieder Tipps geben soll, ist dann auch ganz aktiv immer am Platz, immer mit unterwegs. Das gab es noch nie beim VfL und ist schon ein Zeichen, ne, dass Philipp Kaufmann da sitzt.
Ja, definitiv. Also das muss natürlich immer mit Leben gefüllt werden, also die Stelle ist eine wichtige Stelle, keine Frage. Das ist aber keine einfache Stelle. Das sind so viele Interessen, die da unter einen Hut gebracht werden müssen. Ist in Bremen genau das Gleiche. Da sind dann, also jetzt kommt der Schule auch noch dazu, da sind wirklich sehr, sehr viele Interessen. Und da geht's, jetzt kommen wir wieder zu dem Druck und auch zu Ergebnisdruck. Wenn es gut läuft, ist das vielleicht ein bisschen einfacher, sportlich gut läuft. Da muss an den richtigen Stellen die richtigen Entscheidungen getroffen werden und auch so ein Mann ein Wort, ein Mitspracherecht haben, auf das gehört wird.
Mhm. Wird spannend. Mal gucken, wie es beim VfL sich entwickelt. Kommt ja auch ein bisschen, kommt im Fußball immer ein bisschen drauf an, wie es läuft und wie die Stimmung ist. Da werden wir in den nächsten Wochen schon ein bisschen mehr wissen. Aber wir können ja mal versuchen, den Blick in die Glaskugel zu werfen. Gerade wo wir dich als Experten hier schon sitzen haben. Wie siehst du denn die dritte Liga aktuell aufgestellt? Wer sind deine Favoriten und wo siehst du im Kräfteverhältnis den VfL Osnabrück? Eher vorne mit dabei oder vielleicht eher so in einer abwartenden Rolle oder noch weiter hinten? Was meinst du?
Achso, ja, die gleiche Frage hatte ich vor ungefähr 10 Tagen bei den Medias auch gestellt bekommen. Und da waren unter anderem Unterhaching. Die haben erstmal 4 gesucht, die hinter ihnen landen. Keine Frage. Aber so haben das alle Teams gemacht, mehr oder weniger, sich da ihre Chancen ausgerechnet. Also die üblichen Verdächtigen, das ist Dynamo Dresden, das ist Hansa Rostock. Hansa Rostock, vielleicht da zur Begründung auch, Hollerbach, Chapuzadeh, die sich aus Würzburg kennen, die Liga sehr gut kennen, die wissen, wie man aufsteigt, die sich dann auch, und dann muss ich auch ein bisschen salopp sagen, eine richtig fiese Bande da zusammenholen, die auch weiß, was erstmal in der dritten Liga geboten werden muss. Genau. Und dann noch mit dem Stadion und den Fans im Rücken. Also da, die habe ich auf jeden Fall auf dem Zettel. Vielleicht ein bisschen, in so einem Osnabrücker Podcast darf man das vielleicht gar nicht sagen, aber ich glaube, dass Bielefeld jetzt diesen Negativtrend mit der letzten Saison, also kein Abstieg, nach den zweimaligen Abstiegen, dass sie den jetzt gestoppt haben. Und jetzt auch Fabian Klos. Okay, ich weiß nicht, ob alle Tränen da schon wieder getrocknet sind in Bielefeld. Trotzdem ist es so, dass so eine wichtige Position, wenn sie nicht mehr da ist, auch Dynamiken und Energien freisetzen kann. Und deswegen glaube ich, oder ist mit Bielefeld zu rechnen.
Ist ja jetzt ein Kollege von dir bei Magenta, ne?
Fabian Klos, genau. Ja, der hat auch schon den ersten Satz, Einsatz am Samstag beim Topspiel Aachen gegen Essen. Daher, da geht es gleich richtig rund. Genau. Ja, der versucht sich da auch. Das kann ich immer mal sagen, ist nicht so einfach. Da muss man sich erst eingrooven. Genau, ist nicht einfach nur Quatsch. Ja. Nee, aber nochmal zurück zur Liga 1860. Finde ich sehr spannend immer. Sie haben leider um den Platz herum so viel andere Störgeräusche, dass das dann immer schwer ist, sich auf Fußball zu konzentrieren. Und genau in diesem Feld, was danach kommt, sehe ich den VfL Osnabrück auf jeden Fall.
Okay, also heißt nicht ganz vorne, sondern so Lauerstellung könnte man vielleicht sogar sagen.
Ja, auch, man darf das nicht unterschätzen, ein Abstieg und was das alles so mit einer Mannschaft macht, jetzt auch eine Vorbereitung, die mir persönlich schon fast zu harmonisch abgelaufen ist, zu rund, zu freundlich alles. Nichts, dass ich was gegen Freundlichkeit hätte, aber das war mir alles wirklich zu harmonisch. Deswegen, jetzt ein bisschen giftiger die Stimmung. Aber folgerichtig nach so einer Leistung. Jetzt nimmt es aber auch langsam Fahrt auf, in der Dynamik. Und deswegen, also als Osnabrück ist man ja gewohnt, mal hinzufallen, aber genauso gut immer wieder aufzustehen.
Du hast die Liga vor dir liegen, Susanne? Hast du
ja, noch ich habe irgendwie deswegen ein paar Kreuzchen gemacht, weil ich meine, ich weiß gar nicht, aber da ist ja noch so viel. Ich finde ja Wiesbaden zum Beispiel auch immer so eine Mannschaft, wo du ob du jedes Mal denkst, warum verfolgt ihr uns?
Ach so, in die Richtung. Ja, manche finden die auch nicht so, also ähnlich wie Sandhausen, nicht so spannend.
Und, ja, ja, das geht gar nicht um spannend, aber das ist, finde ich, auch immer so eine Wundertüte. Da hast du nämlich diese Störgeräusche wie bei 1860 zum Beispiel ja gar nicht, weil da gibt es wenig Geräusche, aber das ist eine Mannschaft, die man eigentlich auch immer zum Beispiel mit dazu zählen muss, ne?
Ja, definitiv. Also die machen es einfach auch richtig gut. Also mit ihren Mitteln, die auf gar keinen Fall klein sind, machen die es immer richtig, richtig gut. Außer Brücken. Also es sind ja, da sind einige Mannschaften, das ist sind bestimmt 11, 12 Mannschaften, die sich Chancen für ganz oben ausrechnen. Ja. Und dazu kommt dann meistens noch eine Überraschungsmannschaft und eine Mannschaft, die auch nicht damit rechnen, dass sie ganz unten dabei ist. Also von daher, also wie letzte Saison MSV Duisburg zum Beispiel. Von daher, das ist dann schon mehr oder weniger eine Wundertüte. Ja, den Begriff mag ich eigentlich nicht so. Ich hätte es lieber alles unter Kontrolle und ein bisschen kontrollierter, aber das ist leider so. Ja.
Was glaubst du denn, wer es diese Saison sehr, sehr schwer haben wird?
Viktoria Köln. Ich glaube, da ist der Adelass zu groß. Das ist ja dann auch vielleicht ein Sparkurs. Trotzdem, die Arbeit in Unterhaching und bei Viktoria Köln mit den jungen Spielern, die da die Bühne bekommen, wo dann auch 1, 2, 3 immer durch die Decke gehen, das macht großen Spaß, das zu verfolgen. Und da sind auch immer gute Spieler dabei. Nur, wir haben ja schon genannt, also andersrum, welche anderen 4 siehst du da? Also das ist schon, ist nicht so einfach. Ich möchte auch
du
keine
bist
schwarzen,
doch der Experte.
Ja, ich möchte auch, ja danke, ich möchte den schwarzen Peter hier auch nicht zugeschoben bekommen.
Ja, spontan müsste man ja eigentlich immer sagen, SC Verl, einfach von den Mitteln, aber die bleiben ja immer drin. Die schaffen das ja jedes Mal, das ist ja unglaublich. Die gehen jetzt ins 5. Jahr oder so, ich weiß gar nicht.
Die erfinden sich auch immer wieder neu. Also ich hätte eher gesagt, dass Hannover 2 ist, aber die Ergebnisse jetzt in der Vorbereitung waren auch top. Stuttgart 2 hatte immer einige richtige Talente dabei.
Was mit Cottbus?
Das ist natürlich mein Ex-Trainer Phil Wollitz. Also wenn ich, ernsthaft zu analysieren, da ist eine ganze Region, die kapiert hat, vom ersten Spieltag an, worum es geht. Klassenerhalt. Die stehen zusammen, die haben ein Ziel, die sind klar. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass so lange, wie sie für das Ziel gekämpft haben, dass sie es so leichtfertig wieder aus der Hand geben. Ja, können wir alle durchgehen. Irgendwas finde ich bestimmt. Irgendwas Positives. Mutmacher. Weil vielleicht,
Gibt es denn also eine Mannschaft, wo du sagst, die könnte die Überraschung sein der Saison? Also die keiner so auf dem Schirm hat. In den letzten 2 Jahren war es ja ganz häufig so, dass auch die Aufsteiger eine Rolle gespielt haben, die direkt durchgegangen sind, wo du auch gedacht hast, puh, was ist denn jetzt hier los?
Das stimmt. Letzte Saison hat Ulm mit Kapitän Joe Reichert schon bei den Media Days alle verrückt gemacht. Und auch mit solchen Aussagen, dass sie oben dabei sind. Dass er recht behalten würde, damit konnte wirklich keiner rechnen. Die Aufsteiger wie Münster letzte Saison, das ist, also die kenne ich ja halt sehr gut aus dem Regionalliga Westalltag, das ist über Jahre eine gewachsene Gemeinschaft gewesen, ähnlich wie Rot-Weiß Essen auch, die einfach eine Riesenqualität, Kontinuität auch hatten. Da ist Aachen ganz anders. Also der Ligastart letzte Saison war bodenlos. Dann haben sich für einen neuen Trainer entschieden, aber auch als Gruppe gefunden. Und dann mit der Gewalt des ganzen Stadions, meistens durch Spiele entschieden und auch meistens noch das 1-0 oder so reingerufen. Von daher, da geht es auf jeden Fall ab. Ist aber nicht die gleiche Qualität wie Münster.
Okay. Das wäre nämlich noch meine Frage gewesen, was mit denen ist. Ich habe mal so ein bisschen quer überflogen. Zu Mannheim hast du noch nichts gesagt.
Ja.
Auch eine spannende Entwicklung da, ne? Maxi Petalhammer zum Beispiel da als Ex-VfL-Spieler.
Ja, genau. Ich glaube auch, dass Marco Antwerpen jetzt nicht alle Sympathien zufliegen. Das sind die Art und Weise, wie er coacht, wie er eine Mannschaft führt. Das wirkt manchmal sehr kurzfristig mit seinen ganzen Impulsen und dass er sich da schnell verbraucht. Deswegen kann ich sie wirklich überhaupt gar nicht einschätzen. Sie haben den Klassenerhalt gemeistert. Sie haben auch eine top zusammengestellte Truppe. Ich glaube, dass da ganz, ganz viel drinsteckt. Auch mit den Fans, mit dem Stadion. Es wirkt bei den Mannschaftszielen immer ein bisschen schwammig. Und da ist nicht diese gleiche Klarheit wie zum Beispiel in Cottbus. Und deswegen tue ich mich, glaube ich, auch schwer mit Mannheim.
Und wir zum Abschluss, denn wir haben ja jetzt wirklich fast jeden Club durchanalysiert bis zum letzten. Wenn wir zum Abschluss vielleicht nochmal auf das Auftaktprogramm des VfL gucken. Im August spielt der VfL in Sandhausen und in Meppen, dann gleich NFV-Pokal. Danach 3 Heimspiele. Aue, Freiburg, Unterhaching und dann nochmal Dortmund 2. Das ist ein Brett, würde ich mal sagen.
Ich war gespannt, wie du das interpretierst. Also ich habe mehrere Möglichkeiten, wie man es interpretieren kann. Also ja. Ich bin mir sehr sicher, dass mindestens die Hälfte, also aus Fansicht, mindestens die Hälfte geschlagen werden muss.
Okay.
Also frei, also das, also
aus Fansicht auf jeden Fall.
Warum genau, das genau. Also, dass jede Aufgabe da schwer ist oder so. Ich muss ja hier auch ins Phrasenschwein zahlen.
Hätte dir hier eins aufgestellt. Ja, ja. Nee, wir machen das ab am Sonntag. Da gibt es dann ich besorge eins.
Okay. Ja, nee, ich hoffe, dass wir nicht
musst du Kleingeld mitbringen.
Ja.
Oder ja, Scheine. Wir nehmen auch Scheine.
Wie war denn die Frage nochmal?
Ja. Die Frage war ja, Auftaktprogramm. Genau.
Nein, ich wollte
wenn man da drauf guckt. Also,
ja, genau. Also, das ist sehr, sehr unangenehm. Da keine Frage, Sandhausen gehört zu den Top-Favoriten vom Papier her. Ob die sich als Mannschaft finden, kann ich halt nicht richtig sagen. Aue weiß, was sie können. Das ist für mich eine ganz, ganz große Qualität einer Mannschaft. Zum Mappen habe ich jetzt vergessen. Das wird auch nicht angenehm.
Mhm.
Und eine zweite Mannschaft, ich glaube, das war das dritte Spiel, ne? Eine zweite Mannschaft.
Dortmund 2
war es dann.
Dortmund 2, ja, genau. Ja, also die haben auch großen Aderlass. Die haben auch wichtige Stützen wie Franz Pfanne, zum Beispiel nach Rostock, verloren. Das ist vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, um gegen Dortmund noch zu spielen. Wenn sie sich noch nicht richtig gefunden haben, wenn einige Spieler, die dann in der U23 spielen müssen, weil sie es dann mit so einer Enttäuschung wahrnehmen, nachdem sie dann bei den Profis waren, ist das vielleicht der richtige Zeitpunkt, ja.
Hoffnungsschimmer.
Ein Hoffnungsschimmer.
Nehmen wir mit nach dem 1:5 gegen Braunschweig. Mache an der Stelle mal den Cut nach dem ersten Teil des Podcasts. Daniel, wir danken dir sehr für deinen Besuch hier im Studio.
Und wir freuen uns wirklich drauf, am Sonntag dich wiederzusehen. Und ich hoffe, du freust dich auch.
Ja, danke für die Einladung und ich freue mich auch sehr auf Sonntag. Ja.
Sehr schön.
Sehr gut. Und dann leiten wir jetzt über zu Teil 2 mit Thomas Kessen.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
So, und dann machen wir einen harten Schnitt im Brückengeflüster und wechseln den Gesprächspartner, Susanne. Und zwar haben wir jetzt zugeschaltet einen Mann, der heute viel beschäftigt ist, aber sogar gedacht hat, dass er noch viel beschäftigter sein wird in Hannover. Thomas Kessen ist bei uns aus der Fanabteilung und Sprecher von Unsere Kurve, dem übergreifenden Zusammenschluss von Fußballfans. Thomas, moin.
Hi, moin, danke für die Einladung.
Du bist jetzt gerade zu Hause geblieben, hast aber eigentlich gedacht, dass du in Hannover sein wirst, um dich mit zum Beispiel Innenministerin Daniela Behrens auszutauschen zum Thema Sicherheit in den Stadien, richtig? Warum hat das jetzt doch nicht funktioniert? Berichte mal aus deiner Sicht, wie das so die letzten Tage lief.
Ja, in der Tat, der Plan wäre gewesen, dass ich gerade in Hannover bin oder im Zug zurück nach Hause sein sollte. Aber man wollte keine Fanvertreter vor Ort haben, wie man dann, ich glaube, gestern Nachmittag Michael Welling mitgeteilt hat per E-Mail. Man dürfe gerne, die Geschäftsführer dürfen kommen und die Präsidenten dürfen kommen. Aber Fanvertreter dürfen nicht kommen. Ich meine, die braucht man ja auch nicht, wenn man über fanrelevante Themen sprechen will.
Drehen wir das ganze Ding vielleicht mal, Susanne, von ganz vorne auf. Es gab im Laufe der letzten Saison ein bisschen Probleme am Rande der Fußballspiele Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96. So muss man es ja sagen. Das war so ein bisschen der Auslöser, weil es da auch abseits der Spiele oder abseits des reinen Geschehens auf dem Rasen, so muss man es ja sagen, schon im Stadion auch Ereignisse gab, die sicher jetzt auch keine hier bei uns im Gesprächskreis überragend gut findet. Also herausgerissene Sitzschalen, Leuchtraketen, die in andere Blöcke geschossen werden. Ich glaube, da können wir uns alle darauf einigen, dass das jetzt vielleicht nicht so gern gesehen wird im Fußballstadion, wo zum Beispiel auch Familien sind. Thema Pyrotechnik ist eins, wo man vielleicht gesondert diskutieren sollte, was aber natürlich dann auch gern bei so einer Debatte auch mit aufgeführt wird, warum man unbedingt sprechen muss. Und dann, Thomas, kam die Ministerin und hat gesagt, wenn ich es richtig so im Kopf habe, ist mir jetzt alles ein bisschen zu viel und eine Lösung müsste ja sein, dass man einfach die Gästefans ausschließt und dann passiert ja nichts.
Ja, das so ungefähr kann man es, glaube ich, sagen. Also vor allem hat die Ministerin, die ja gar nicht gewählt wurde oder dergleichen, sie hat ja auch kein Landtagsmandat, sondern sie wurde ja einfach als Pistorius Nachfolgerin auf diesen Posten gesetzt, hat da, glaube ich, einfach erstmal ein Thema für sich erkannt, mit dem sie mal ein bisschen Schlagzeilen machen kann, wo sie mal in eigener Sache ein bisschen bekannter werden kann. Vielleicht auch dachte sie, dass sie sich da ein paar Pluspunkte mitholen kann, wenn sie da ein paar Mal in der Zeitung mit den 4 Buchstaben erscheint. Naja, und klar, Niedersachsen-Derby, dass es da hoch hergeht, damit kann man rechnen, logischerweise. Und das hat natürlich Ministerin Behrens dankend angenommen. Ist dann erstmal ja mit Hannover und Braunschweig in Verhandlungen getreten. Und da war es wohl insbesondere die Präsidentin von Eintracht Braunschweig, die einfach mal gesagt hat, ja, Moment mal, wenn wir jetzt hier plötzlich über die Art und Weise reden wollen, wie das Innenministerium auf vermeintliches Fan-Fehlverhalten reagieren soll, dann müssen wir aber mit mehr als zwei niedersächsischen Vereinen sprechen. Wäre vielleicht eine gute Idee, da auch mal mehr Vereine mit an den Tisch zu holen. Ja, so sind Wolfsburg und Osnabrück wohl in die Runde gekommen. Warum Oldenburg und Meppen allerdings bis heute nicht eingeladen wurden, das weiß niemand so recht. Also man kann ja von den Vereinen halten, was man will, aber Fans haben die ja nun mal auch. Das ist aber in Hannover wohl auch egal. Ja, und dann gab es diese ominöse Einladung und aber vorher ja schon die öffentliche Verlautbarung der Ministerin, dass ja eigentlich, also eigentlich der einzige funktionierende Weg könne ja nur der Gästefan-Ausschluss sein. Ja, ist natürlich völliger Quatsch und sie hätte mal in den Archiven ihres Ministeriums suchen sollen. Da gibt es schon Hinweise, dass ihr Vorgänger Pistorius da 2015-16 auch schon vehement dran gescheitert ist. Aber nun gut.
Also wir fassen trotzdem nochmal zusammen, vom Prinzip her, wärst du oder sehen die Fans oder auch die Vereine das eigentlich schon so, dass man sich zusammensetzt und darüber spricht mal, wie man an bestimmten Situationen reagiert, als ein positives Signal, dass man vorher solche Sachen schon festlegt, allerdings nicht. Also prinzipiell wäre das Interesse zum Beispiel auch von der Seite von dir als Vertreter von unserer Kurve da gewesen, dort auch an einem Gespräch teilzunehmen und auch konstruktiv was vorzuschlagen. Richtig?
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!